Der Titel meiner Predigt heißt Jäger des verlorenen Schatzes. Nein, ich bin nicht so gut vorbereitet wie der Bernd und es gibt auch heute keine Filmbilder. Oh. Aber vielleicht bald wieder. Und trotzdem hat mir der Titel super gefallen und er passt wunderbar. Aber es wird andere Bilder geben. Okay, zwei Folien, die habe ich, die kommen irgendwann, aber die meine ich gar nicht, sondern ich meine die Bilder, die in dir ablaufen. Weil Worte oder Dinge, die ich höre, lösen Bilder aus. Wenn ich also jetzt sage, denke nicht an eine weiße Maus oder an einen rosa Elefanten, ja, habt ihr doch alle dran gedacht, ja. Und ich bete, dass einfach das, was Gott uns sagen möchte durch sein Wort, genauso kraftvoll ist, dass es Bilder erzeugt in euch und dass sie nachhallen. Jemand hat mal gesagt, wenn wir im Gottesdienst sitzen und gucken, was so vorne auf der Bühne abläuft, denken wir, das ist die wirkliche Bühne. Ne, das Ding hier vorne, wo ich jetzt gerade drauf stehe. Aber es ist gar nicht so, sondern real ist es so, ihr sitzt auf einer Bühne und ihr werdet beobachtet. Nicht von mir, das meine ich nicht, sondern von der unsichtbaren Welt. Das heißt, neben jedem von euch sitzt ein Engel mit einer Videokamera und nimmt euch auf. Das ist eine interessante Vorstellung, oder? Sein Leben so, aber so ist es ja. Es gibt ein Aufzeichnen unserer Lebensgeschichte im Himmel und ein Ergebnis davon. Okay, zur Einleitung habe ich eine Geschichte und die ist überschrieben mit Schritte des Glaubenswagen. Eine Legende erzählt von einem alten Juden aus Krakau mit dem Namen Isaac Jekyll. Er hatte in seinem Leben viel Schweres erlebt, war aber darüber nicht bitter geworden. Das ist gut. Ne? Vielmehr hatte er sich ein kindliches Vertrauen auf Gottes Güte und seine Macht bewahrt. Er war alt und sehr arm. Aber in seinem Herzen lebte die Sehnsucht, etwas Großes für Gott tun zu können. Eines Nachts träumt er, dass Gott ihm befiehlt, er solle nach Prag wandern. Dort an der Brücke zum königlichen Schloss würde er einen Schatz finden. Isaac Jekyll erwacht, bindet sich seine zerfetzten Sandalen unter die Füße, wirft sich den alten Mantel über und wandert den weiten Weg nach Prag. Dort sucht er die Brücke zum königlichen Schloss und findet sie schwer bewacht. Jeden Morgen zieht die Wache auf und jeden Tag streift Isaac Jekyll um die Brücke herum und hält Augen und Ohren offen. In seiner Glaubenseinfalt sucht er den Schatz. Gehorsam wartet er, bis er ihn findet. Nach einigen Tagen fällt dem Hauptmann der Wache der alte Jude auf und er spricht ihn an. Suchst du etwas? Bist du mit jemandem verabredet? Wartest du auf jemand? Isaac erzählt ihm seinen Traum. Da lacht der Hauptmann und nennt ihn einen Narren. Träume sind Schäume, du bist ein Dummkopf. Dann müsste ich ja auch töricht sein und losgehen, denn mir träumte vor Jahren, ich solle nach Krakau wandern und dort bei einem alten Juden, der Isaac Jekyll heißt, unter dem Ofen nach einem Schatz graben. Das ist doch Dummheit. Isaac Jekyll verbeugt sich, nimmt den Mantel zusammen, wandert nach Hause, gräbt unter seinem Ofen und findet einen großen Schatz. Zwei Männer und jeder hatte einen Traum. Der eine war verzweifelt und sensibel genug, um daran festzuhalten. Und der andere war vom Leben und von seinen Erfahrungen so desillusioniert und ernüchtert, dass er nie dran gedacht hätte, es könnte etwas Wahres dran sein an diesem Traum. Auch unser Glaube sieht oft so doof aus, oder? So dumm, so töricht, wenn du Dinge tust, wo der normale Verstand dir sagt, das ist nicht logisch. Aber das Entscheidende ist, da ist einer, der auf unseren Glauben reagiert, der uns Träume schenkt und dann hängt es von uns ab, ob wir diese Träume abtun als Dummheit, was eh nicht real ist, unter einem Ofen von irgendeinem alten Kerl zu graben. Na, wie soll das denn gehen? Oder ob wir unsere alten Sandalen anziehen, unseren Mantel überstreifen und nachsehen. Das liegt an uns. Auch in der Bibel gibt es die Geschichte von einem Schatz. Habt ihr sie schon mal gelesen? Eine ganz kurze Geschichte, es sind eigentlich nur zwei Verse und die möchte ich jetzt mit euch lesen. Die stehen in Matthäus 13. Matthäus 13, ab Vers 44. Jesus spricht hier: Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Jetzt gibt es viele Auslegungen zu diesen beiden Versen, und viele sagen, okay, der Schatz, den es da zu finden gilt, oder die kostbare Perle ist unsere Erlösung. Und der Mensch, der das findet, der sein Heil bei Gott findet, der stellt alles andere hinten an. Für den hat das Priorität. Der Titel meiner Predigt heißt Jäger des verlorenen Schatzes. Nein, ich bin nicht so gut vorbereitet wie der Bernd und es gibt auch heute keine Filmbilder. Oh. Aber vielleicht bald wieder. Und trotzdem hat mir der Titel super gefallen und er passt wunderbar. Aber es wird andere Bilder geben. Okay, zwei Folien, die habe ich, die kommen irgendwann, aber die meine ich gar nicht, sondern ich meine die Bilder, die in der die. Ich habe aber gelesen und das gefällt mir viel besser und die Bibel sagt das ja noch nicht ganz eindeutig, wer damit jetzt gemeint ist. Gott ist dieser Mensch und Gott ist dieser Kaufmann. Gott verkauft alles und gibt alles her, um das, was ihm teuer und wertvoll ist, zu kriegen. Und das bist du und das bin ich. Das ist jeder Mensch. Er verschenkt das Kostbarste, was er hat. Er gibt seinen Sohn, Jesus Christus, und lässt ihn sterben an unserer Stelle. Er hat keine Anstrengung. Gott hat kein Opfer gescheut, weil alles, was er wollte, warst du. Das gefällt mir irgendwie besser. Ich weiß es nicht. Es berührt mein Herz, diese Vorstellung, dass Gott nach mir sucht und nach mir gräbt. Und als Gott dich gesehen hat, die kostbare Perle, den teuren Schatz, war er so begeistert, dass er alles andere zur Seite getan hat. Okay. Mein zweiter Punkt heißt, jeder Mensch ist ein Schatz. Zu manchen sagen wir Schatz. Das sind meistens nicht so viele, manchmal nur einer. Und manche kommen uns vor wie ein Schatz und andere vielleicht nicht. Aber Gott macht da keinen Unterschied. Denn Gott weiß, dass hinter Härte, hinter Bitterkeit, hinter Verletzung, hinter Clownerie, der eine, der immer die Witze reißt, damit du ihn nicht an ihn rankommst, oder hinter Angst, hinter Aggression, hinter Perfektion oder Depression, hinter all dem Zeug, was du bei Menschen finden kannst und was manchmal furchtbar abschreckend aussieht, ist ein Schatz verborgen. Und der Jäger des verlorenen Schatzes, der sieht das. Ein anderer sieht es nicht. Sind Menschen in deinen Augen Schätze? Ist deine Familie eine Ansammlung von Schätzen? Ist diese Gemeinde eine Schatztruhe? Bist du ein Brillant dazu geschaffen, Gott Freude zu machen? Okay, da ihr nicht ganz so begeistert ausseht und ich nicht annehme, dass das jeder schon tief in seinem Herzen glaubt, werde ich da noch ein bisschen drauf eingehen. Und wir werden eine Schriftstelle neben dieser uns ausführlich angucken, und zwar im Römerbrief im 12. Kapitel. Könnt ihr gerne aufschlagen. Römer 12, und ich lese ab dem 2. Vers. Weil wenn wir nicht so denken, wenn deine Familie oder die Gemeinde keine Schatztruhe ist in deinen Augen und du selber Schwierigkeiten hast, dich als Juwel Gottes zu betrachten, dann brauchst du das, was dort steht. In Römer 12, Vers 2. Da schreibt Paulus der Gemeinde in Rom: Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern. Durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das heißt, in mir muss etwas dramatisch anders werden. Mein Denken muss anders werden, damit ich überhaupt raffe, was Gott möchte. Damit ich verstehe, was Gottes Wille ist, muss in mir etwas zutiefst verändert werden. Und der größte Kampf, den ein Mensch kämpfen kann, findet statt zwischen seinen Schläfen oder Ohren oder wie auch immer, in den Gedanken. Und dort entscheidet sich, wie Dinge laufen im Leben. Und aus dem Mund kommt das raus, was da oben drin ist, was zuvor gedacht worden ist. Das heißt, wenn wir noch nicht so denken und diese Schätze noch nicht so erkennen können in uns und in anderen, sei es in Leuten, die Jesus schon kennen oder auch in Leuten, die uns auf der Straße begegnen, dann müssen wir ein neues Denken haben. Paulus schreibt weiter, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Und so weiter. Jeder ist wichtig in dieser Schatztruhe. Jeder ist ein Teil des Leibes. Jeder ist anders. Jeder tut Dinge anders. Jeder hat andere Aufgaben. Und alles fügt sich zusammen zu einem Werk, zu einem Ding, was Gott mit seinem Leib tut. Okay, Schätze. Jetzt war ja der Isaac Jekyll, dieser alte Jude, einer, der hatte den Schatz vor der Nase. Wo? Unter seinem Ofen. Er war reich und er wusste es nicht. Und der Schatz war direkt vor seiner Nase. Aber er musste weit, weit weggehen, um zu erfahren, dass der Schatz so nah war für ihn. Und ich möchte, dass wir uns fragen, wie sehen wir denn unsere Schätze? Welche Worte oder welche Bilder haben wir für Menschen, mit denen wir zu tun haben? Fangen wir mit der Familie mal an. Zum Beispiel Kinder. Bernd und ich waren am Freitag in einer anderen Gemeinde und da hat jemand ein Zeugnis gegeben darüber, hat mit dem Bernd mal einen Abend verbracht und er hat sein Familienleben revolutioniert. Er hat nämlich seine Kinder gelernt, von diesem Tag an mit anderen Augen zu sehen. Nicht als lästiges Anhängsel oder als Nervtöter oder sowas, sondern als Geschenk Gottes. Vielleicht hast du ein Kind, das ist schon relativ groß und das pinkelt nachts immer noch ins Bett. Und wenn du an dein Kind denkst, dann denkst du immer nur, der Bettnässer. Passiert schnell. Oder irgendein Defizit, das dein Kind hat. Oder irgendetwas, was dich provoziert, was dich nervt. Und alle Gedanken, wenn du an dieses Kind denkst, drehen sich um dieses Problem. Das Negative, um diesen Punkt. Oder unser Ehepartner. Unser Schatz, so nennen wir ihn ja oft. Ne? Hey, Schatz. Hey, Schatz. Vielleicht ist er auch nicht perfekt. Könnte ja möglich sein. Sondern er hat irgendwo ein Problem in einem Bereich, wo du total locker mit umgehst, wo du überhaupt, wie kann man damit ein Problem haben, oder? Und du verurteilst ihn. Und du siehst auch hier immer nur das Defizit. Den Dreck. Wir haben versäumt, auf die Stimme Gottes zu hören, auf den Traum und Schätze auszugraben und zu bergen. Und ich hatte vor 2 Wochen schon den Eindruck, aber ich habe das aus Zeitgründen mich nicht mehr getraut zu sagen und es fiel mir wieder ein. Ich hatte den Eindruck, dass Leute da sind, einer oder mehrere, die sich schon mal gewünscht haben, lieber kein Kind als so ein Kind zu haben. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht ist dein Kind total schwierig, rebellisch, weit weg von Gott oder macht dir das Leben sonst wie schwer. Und Gott hat mich an die Geschichte erinnert von dieser Schunemiterin, also diese Frau im Alten Testament, 2. Könige, die Elisa begegnet, die nach langer Zeit der Unfruchtbarkeit ein Kind bekommt, einen Sohn. Dieser Sohn stirbt dann nach ein paar Jahren und sie ist total verzweifelt und sie denkt, Mann, ich hätte doch lieber kein Kind gehabt, als jetzt diesen Schmerz zu ertragen, dass ich ein Kind habe, was ich geboren habe, was ich geliebt habe, was ich angefangen habe großzuziehen und dann stirbt er mir weg. Das ist hammerhart und so brutal. Aber ihr wisst, sie macht Folgendes, sie schließt das tote Kind ein, sie holt Hilfe, sie geht zu Elisa, sie ist total stur und hartnäckig, wie Mütter manchmal so sein können. Und sie holt Hilfe. Elisa kommt schließlich, es funktioniert auch nicht gleich beim ersten Mal, hat mich total ermutigt, sondern ein paar Mal gibt es diesen geistlichen Wiederbelebungsversuch und Gott erweckt ihr Kind wieder zum Leben. Und ich habe den Eindruck, dass Gott dir sagen möchte, der du so gedacht hast, auch dein Kind, das vielleicht geistlich tot ist, will ich wieder zum Leben erwecken. Darum gib nicht auf und tu diese Gedanken weg. Mein dritter Punkt ist, wie ist die Persönlichkeit eines Schatzjägers? Das heißt zum einen, wie ist Gott? Und zum zweiten, wie will Gott, dass ich bin? Weil wir sollen ihm ja ähnlich werden. Ein Schatzjäger, er denkt lösungsorientiert und nicht problemorientiert. Der sieht nicht das Bettnässen, sondern der sieht, wie hilfsbereit dein Kind ist und wie toll es singen kann oder weiß ich nicht was. Er sieht das Gute, er sieht das Gold. Er erwartet voller Spannung und Neugier die Antwort auf die Schwierigkeit. Er ist unbeirrbar positiv. Jetzt möchte ich euch gerne eine Folie zeigen. Petra, willst du mir gerade helfen? Dankeschön. Das ist also ein Beispiel, wie es nicht sein sollte. Genau, da ist eine Mutter, der Sohn hängt sich gerade da an den Ast und sie schreit, Hans, du wirst ausrutschen, den Halt verlieren, runterfallen, dir das Steißbein brechen und dir eine Hauptschlagader an der Flasche aufschneiden. Und der Krankenwagen wird die Klinik nicht finden und du wirst mindestens 1 Liter Blut verlieren und Monate auf der Intensivstation verbringen. Was meinst du, wie es mir dabei geht? Also wenn du das bist, so der Katastrophen... der Katastrophenherbeibeschwörer, das ist nicht die Mentalität, die wir brauchen. Okay? Das ist nicht das, was wirklich hilft, sondern was könnte sie denn sagen? Machen wir mal eine Übung. Hans, sei vorsichtig, ist schon besser. Halt dich gut fest, such dir einen Deckenast, der Stamm ist viel schöner als der Ast. Tu den Fuß einfach wieder auf die Stufe, so. Willst du ein Eis, dann komm schnell runter. Okay, ja, das könnte dann, weiß ich nicht, so Belohnung mit Essen. Okay, bevor er fällt. Ja, okay. Ja, ein Schatzjäger ist nicht so. Er denkt positiv und er sagt das Positive. Und er ermutigt und er macht nicht Angst. Okay, kommt gleich noch eine, kannst du eingeschaltet lassen. Ein Schatzjäger erkennt die unsichtbare Realität mehr als das, was sichtbar ist. Er spürt Dinge an Orten auf, wo du und ich nie suchen würden. Ist so, oder? Da hinter irgendwelchen Figuren und Mauern und Drehtüren und wo du nur Dreck siehst, da weiß er, da verbirgt sich ein Schatz. Und der große Schatzjäger Gott selber ist voller Liebe und Geduld. Ein Schatzjäger sieht das Gold hinter dem Dreck. Er lässt sich nicht von einem schmutzigen Äußeren beeindrucken, sondern er spürt das verborgene Juwel. Und er wäscht und reinigt das Ding so lange, bis er zum kostbaren Kern vorgedrungen ist. Und wenn er es 3 Tage in Seifenlauge einweichen muss, spielt keine Rolle. Und wenn dann einer kommt, der uns ermutigt, sollten wir nicht so reagieren wie das Mädchen auf dem nächsten Bild. Du siehst gut aus, sagt er. Und sie sagt, stimmt gar nicht. Oder sagt er das? Na, ist egal. Irgendwie glaubt sie es nicht. Das heißt, wenn Gott dir sagt, dass er dich liebt, dann tu mal alle deine Vorbehalte und all dein negatives Denken zur Seite und sag danke, dass es so ist. Ich fange an, es zu glauben und ich lasse mich von dir finden. Gott ist der große Schatzjäger. Er hat uns gesucht. Wenn du Christ bist, hat er dich aus dem Dreck rausgezogen, er hat dich gewaschen und du bist jetzt sein Besitz. Und das Schöne ist, er hat auch dich berufen, ein Schatzjäger zu sein. Mach was aus. Dankeschön, Petra. Gott, der Vater, hat Jesus gesandt. Und was ist passiert? Und jetzt kommt ein Satz, der ist super, den habe ich gelesen. Wenn du schlafen willst, mal nach dem Satz, aber jetzt nicht. Und der Satz heißt so, Jesus hat das bekommen, was ich verdient habe, damit ich das bekommen kann, was er verdient hat. Jesus hat das bekommen am Kreuz, den Tod, den Lohn der Sünde. Er hat das bekommen, was ich verdient habe, damit ich bekommen kann, was er verdient hat. Und wenn wir dann Vergebung unserer Sünde haben, dann gehen wir manchmal hin und nehmen den Waschlappen und versuchen, das, was schon reingewaschen ist, noch weißer zu schrubben. Und denken, wenn ich nicht, dann bin ich nicht rein. Wisst ihr, wir versuchen, zu dieser Erlösung etwas dazu zu tun. Und das können wir nicht. Denn die ist umsonst und die hat alleine er bewirkt. Gott hat Jesus gesandt und hat dir bewiesen, wie lieb er dich hat. Und um dich zu finden, wird er überall hingehen. Er will, dass du bei ihm zu Hause bist und er hat keine Ruhe, bis er dich nicht bei sich hat. Ein anderes Gleichnis, Gott ist auch die Frau, die die Lampe anzündet, das Haus kehrt und überall nach ihrem verlorenen Geldstück sucht, bis sie es gefunden hat. Und Gott ist auch der Vater, der seinen Kindern nachschaut, der auf sie wartet, der hinausläuft, der ihnen entgegenkommt, der sie in die Arme nimmt und sie willkommen heißt. Unter dem Ofen ist mein vierter und letzter Punkt. Unsere Kinder sind Schätze. Das ist ein Ziel, was ich euch mitgeben möchte. Und wir sind dazu berufen, dem großen Schatzjäger Gott dabei zu helfen, sie zu fördern, sie zu entdecken und die Dinge, die Gott in sie hineingelegt hat, zu erkennen und zu stärken. Wir sind dazu berufen, positiv auf sie einzuwirken und sie zu zuversichtlichen, gottverliebten Menschen zu erziehen. Gott hat uns als Volk zu Königen und Priestern berufen. 2. Mose 19,6, 1. Petrus 2,9, Offenbarung 5,10. Dreimal dasselbe Ding. Und auch deine Kinder, hast du es mal so betrachtet, auch deine Kinder, ob sie gerade geboren sind oder fast volljährig sind, oder auch die Kinder anderer Leute, sind kleine Könige und Priester. Genau dazu sind sie berufen. Und im Volk Israel war es ja so, dass zum Teil Kinder zu Königen wurden. War nicht immer gut, da gab es Böse und Gute, wie bei den Älteren, die König wurden auch. Josia war 8, gut, von dem du erzählt hast, das war einer, der hat echt auf Gott gehört, das war super. Und darum lasst uns Kinder nicht unterschätzen in dem, was Gott durch sie tun möchte. Also die Gräß sagt manchmal Sachen, da können wir nur staunen und denken, das war jetzt irgendwie von Gott. Auch Isai hatte einen Schatz unterm Ofen und hat ihn gar nicht erkannt. Den jüngsten seiner Söhne, David, der König wurde. Die anderen Kerle sahen scheinbar besser aus, waren größer, reifer, wie auch immer. Aber er war berufen. Gott sieht auch das Gold in deinen Kindern und wir müssen manchmal wieder neu lernen, es auch zu sehen. Gott hat ein Auge auf dein Kind, auf deine Kinder. Und lass uns anfangen, Kinder beim Gutes tun zu erwischen. Das habe ich mal gelernt. Nicht bei den Fehlern. Ich kann mich auf die Lauer legen. Ich kann mit dir nach Hause fahren, so ganz heimlich. Ich bin ja klein, ich verstecke mich hinter deinem Sitz und beobachte dich mal, was du heute noch so machst. Und schreib mir alle deine Fehler auf. Wahrscheinlich würde ich was finden. Und wenn du dich bei mir versteckst, würdest du mit Sicherheit etwas finden. Ganz bestimmt. Aber das ist nicht unser Auftrag. Das überlassen wir dem Teufel. Da kann er sich den ganzen Tag von mir aus mit beschäftigen. Aber wir sind Schatzjäger, weil Gott ist ein Schatzjäger. Und wir suchen diese Schätze und wir suchen bei unseren Kindern und vielleicht, wenn wir sehr barmherzig sind und Gott noch ähnlicher werden, sogar bei den Erwachsenen, die uns umgeben, nach dem, was sie Gutes tun. Gott hat mir gesagt, das habe ich noch gar nicht gemacht, ich soll mir ein Blöckchen in meine Handtasche tun mit so Klebezettel. Und immer wenn er mich erinnert und mir auffällt, dass einer etwas Gutes tut, zu Hause in der Gemeinde oder wo ich auch bin, dann schreibe ich das auf diesen Zettel und babs demjenigen irgendwo hin. War so eine Idee. Vielleicht hast du ja die gleiche Idee. Ein Ermutiger, ein Schatzjäger zu sein, Leute beim Gutes tun zu erwischen. Die Bibel sagt uns in 5. Mose 6, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst, wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden. Sie sollen zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Hängen sie dir aufs Klo, über die Tür, an den Küchenschrank, überall hin. Wir haben das so ein bisschen gemacht. Wir haben so ein paar Bibelstellen an verschiedenen Orten hängen. Ja, das ist total kraftvoll. Über die Haustür, da musste ich jetzt neu nachdenken. Müssen wir uns mal drüber unterhalten, ob man da auch was hinschreiben kann. Das ist total klasse. Und mittendrin steht, du sollst deinen Kindern davon erzählen, wie gut Gott ist. Und dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Ist leider nicht von mir, aber man darf ja auch fremde Geschichten erzählen, wo andere Leute was gut gemacht haben. Es gibt einen Mann, der heißt Peter Hornung, der hat eine große Zellgemeinde, die G12-Gemeinde in Singapur. Und dieser Mensch war, weil er hungrig ist, weil er lernen wollte, in Korea, in Südkorea, bei Yonggi-cho in der Gemeinde. Wie der Bernd auch. Ja. Und was macht man da, wenn man da hinfährt? Nach Korea kommst du nicht jeden Tag, nimmst du deine Kamera mit und machst viele Bilder, richtig? So, um dich zu erinnern. Und dieser Mann hat unheimlich viele Fotos da gemacht. Er hat sogar das Vorrecht gehabt, mit Pastor Cho auf dem Bild, so richtig Yonggi-cho, und dann er, klick, hat ihn jemand fotografiert. Seine Frau mit Yonggi-chos Frau, der Gebetsberg, die Bilder haben wir, kennen wir von Bernd ja jetzt auch, die Gemeindegebäude, die riesigen Dinger, die Gebetstreffen, ein Jesusmarsch, der hat wahnsinnig viele Bilder gemacht. Dann kommt er nach Hause und er hat Kinder. Und seine jüngste Tochter, die heißt Sarah, die sagt, ey Papa, darf ich mal die Bilder angucken? Und ihr wisst natürlich alle, was eine Digitalkamera ist, ja? Habt ihr alle eine Digitalkamera? Die Dinger, wo man keinen Film mehr einlegen muss, sondern wo man das, ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert, ich vertraue da meinem Mann, die sind da drin und dann kommen die irgendwie in den Computer und dann kannst du sie ausdrucken. Jedenfalls waren die Dinger noch im Fotoapparat und die Sarah sagt, darf ich mal gucken? Und sie kriegt den Fotoapparat von Papa und sie guckt, klick. Klick. Und dann denkt sie, oh, was ist denn das für ein Knopf? Klick. Und dann sagt sie, Papa, ich kann auf einmal gar kein Bild mehr sehen. Papa sagt, komm mal her, nimmt den Fotoapparat und er stellt fest, gelöscht. Alle Bilder, futsch, super. Das Mädchen fängt an zu heulen und sagt, Papa, ich fahre nach Korea, ich mache die alle neu, die Bilder. So, sie will das wieder gut machen. Und jetzt stell dir vor, das ist dir passiert. So richtig, nicht nur irgendwelche Fotos, wisst ihr, sondern das war ja eine hammermäßige Reise, die hat echt Geld gekostet. Das kannst du nicht ständig wiederholen. Und das war echt was Besonderes und da hängen Erinnerungen dran und sie sind alle futsch. Was hättest du gemacht mit deinem Kind? Wie man ordentlich mit sowas umgeht und wie man nur so ungeschickt sein kann. Aber das macht dieser Mann nicht, sondern er macht, was wir eben gelesen haben im 5. Mose 6. Er benutzt die Situation, um seinem Kind etwas darüber zu erklären, wie Gott ist. Und er sagt, Sarah, komm mal her. Er sagt, weißt du, jedes dieser Bilder war ein Moment in der Zeit, war ein Augenblick, der festgehalten worden ist in einem Schnappschuss. Und dann bist du dahergekommen und hast mit einem Knopfdruck alle gelöscht. Und das Gleiche hat Jesus getan, als er ans Kreuz gegangen ist. Er hat all die Videokamera-Fotoaufnahmen von dir und mir, als wir versagt haben, als wir zornig waren, als wir gesündigt haben, als wir unreine Gedanken hatten, all diese Momentaufnahmen der Zeit hat Jesus genommen und hat den Knopf gedrückt und er hat sie alle gelöscht und niemand kann sie mehr angucken. Sie sind nicht mehr da. Boah. Ich denke mal, dass dieses kleine Mädel das nie vergessen wird, oder? So Momente. Und ich glaube, dass Gott uns dazu berufen hat, als Schatzjäger, als die, die von Herzen ausgerichtet sind, das Gold zu sehen und nicht den Dreck. Solche Gelegenheiten zu nutzen, um unseren Kindern zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Aber nicht nur Kinder, für Kinder gilt das, auch für deinen Ehepartner, für deine Freunde, für Menschen, die einfach um dich rum sind. Wir müssen manchmal Brillen ausziehen. Brillen, weil wir ja doch genau wissen, wie der ist und wo dem sein Problem liegt und überhaupt und so. Weil wir ja so schrecklich schlau sind und so schrecklich festgelegt sind in dem, wie wir denken. Jede einzelne Seele ist Gott so kostbar, dass er keine Anstrengung scheut, um sie zu erreichen, um sie auszubuddeln, um sie zu säubern. Und Jesus hat, als er seine Jünger sich ausgesucht hat, auch über das gegenwärtig Sichtbare rausgeschaut. Die aufbrausende Art eines Petrus, sein Ehrgeiz, sein Stolz, den hat man schon an der Nasenspitze gesehen. Und trotzdem hat er ihn erwählt. Er hat das Gold in diesem Mann gesehen, hinter all dem schwachen Charakter, der da war. Erstmal hat er handfest versagt, er hat Jesus verraten, er hat Jesus verlassen. Und doch hat er ihm eine neue Chance gegeben. Er hat ihm nach der Auferstehung seine Gemeinde anvertraut, seine Schafe. Und wir wissen, dass Petrus am Ende seines Lebens schließlich seine Treue zu Jesus bewiesen hat, indem er den Märtyrertod gestorben ist. Und da wurde sein Gold schließlich für jeden sichtbar. Nicht nur für Jesus, für Gott allein. Aber er hat das von Anfang an gesehen. Gott sucht dich und mich. Gott sucht dich, wenn du ihn noch nicht kennst. Gott will dich nach Hause holen, wenn du da noch nie angekommen bist. Und wenn du ihn schon kennst, dann möchte Gott das Gold in dir bergen und heben. Ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte vorlesen. Die habe ich schon mal vorgelesen, die kennen viele und doch ist sie so stark und sie passt so gut. Es geht auch ums Suchen. Als er nach vielen Jahren des Aufstiegs und des Sturzes von den Bergen hinabstieg, traf er Gott. Hallo, sagte Gott. Hallo, sagte er. Sie setzten sich hin und schwiegen. Nach einer langen Pause sagte Gott, du kommst von den Bergen. Ja, sagte er, ich komme von den Bergen. Er schloss die Augen und saß regungslos da. Dann schaute er hoch und blickte hinauf zu den Bergen. Ich war auf dem Berg der Macht, sagte er, und auf dem Berg des Geldes. Ich war auf dem Berg des Sex und auf dem Berg des Egoismus. Ich war auf dem Berg der Waffen und auf dem Berg des Nationalismus. Er schien sich etwas aufzurichten und hob den Kopf. Ich war ganz oben, auf der obersten Bergspitze. Seine Stimme klang tonlos. Und? Fragte Gott. Er fiel leicht in sich zusammen und schwieg. Er schwieg lange. Ich war mächtig und reich, sagte er endlich. Gott schaute ihn von der Seite an. Er atmete tief durch. Und ich habe gesucht. Ich habe überall gesucht, ganz oben und ganz unten. Ich habe es nicht gefunden, sagte er leise. Was denn? Fragte Gott vorsichtig. Er schwieg und schloss die Augen. Ich suche noch immer, flüsterte er und seine Stimme zitterte. Du suchst hier, im Tal der Schwäche und im Tal der Armut, in der Öde und in der Kälte hier unten? Gott schaute ihn fragend an. Ja, sagte er. Und nach einer Pause sagte er, ich suche Schutz, ich suche Hilfe, ich suche Hoffnung, ich suche Liebe. Er schaute hoch und ihre Blicke trafen sich. Ich suche dich, sagten sie. Und Herr, ich bete, dass dein Blick uns heute trifft. Ich bete, dass dein Blick uns trifft. In dieser Suche, die du hast nach uns und auch wir nach dir, bewusst oder unbewusst, stark oder schwach, sie ist da. Und finden können wir nur bei dir, Jesus. Du bist der große Schatzjäger. Du bist der Jäger des verloren gegangenen Schatzes. Wir sind deine Schätze. Wir sind deine Kostbarkeiten. Du willst uns finden, uns reinigen und das Gold zum Glänzen bringen in uns. Und du hast uns gerufen, das Gleiche zu tun. Menschen mit deinen Augen zu sehen. Unsere Familie, unseren Partner, unsere Kinder, unsere eigenen Eltern, unsere Geschwister. Herr, du hast uns gerufen, Schatzjäger zu sein, Menschen zu sein, die das Gold hinter dem Dreck sehen, die sich nicht beeindrucken lassen von abschreckendem Verhalten, von Härte oder von äußeren Dingen, sondern die genau wissen, hinter dieser Schale steckt ein Mensch, den Gott liebt. Und vielleicht bin ich dazu gerufen, diesen Schatz unter dem Ofen auszugraben und dem Vater zu bringen. Ich kann ja ganz leise Lobpreis oder Musik haben. Ich möchte gerne euch ermutigen zu reagieren auf das, was Gott, glaube ich, sagen möchte. Zum einen möchte ich Menschen einladen, die wissen, ich bin noch nicht von Gott gefunden. Und ich habe mit Gott noch nie so bewusst Kontakt aufgenommen und mein Leben in Gottes Hand gegeben. Und wenn du in deinem Leben Mist gebaut hast, wenn es Dinge gibt, die du zutiefst bereust, die dir leid tun und wo du weißt, dass sie falsch waren, und du hast so den Wunsch, dass es ist wie mit diesem Fotoapparat, dass einer kommt und diese bescheuerten Bilder löscht, und du möchtest diese Bilder Gott geben und möchtest, dass er den Löschknopf drückt, dann lade ich dich ein, dass du kommst hier vorne auf die Seite, von euch aus gesehen zu rechnen. Kommt jetzt während dem nächsten Lied nach vorne und dann möchte ich gerne mit euch beten. Wenn du jemand bist, der noch Dinge hat, die zu löschen sind und der Kontakt aufnehmen möchte zu Gott. Und wenn du schon Gott kennst, eine Beziehung zu Jesus hast und du möchtest anfangen, selbst ein Schatzjäger zu sein und das Gold zu sehen in Menschen, in dir selber auch, aber auch in anderen. Und du möchtest, dass Gott dein Denken neu macht, wie wir das gelesen haben in Römer 12, 2, dann lade ich dich ein, dass du zum Kreuz gehst und dass du das selber Gott bringst und betest und dass du dich entscheidest, Menschen anders zu sehen, Vorurteile abzulegen, alte Festlegungen, alte Gedankenmuster abzulegen und das Jesus zu bringen. Okay. Also wer selber beten möchte, Dinge Jesus bringen möchte und Schatzjäger Entscheidungen treffen möchte, der geht zum Kreuz und wer Kontakt aufnehmen will zu Gott, wer diesen Löschknopf gedrückt haben will, wer Schuld abgeben will bei Gott, bei Jesus, komm und schäm dich nicht und komm hier nach vorne, auf, von euch aus gesehen, rechts auf die Seite und dann lasst uns zusammen beten. Und wir anderen, lasst uns Gott ehren, lasst uns aufstehen nochmal in einem Lied und wirklich, ja, Jesus preisen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98 1174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.